Hallihallöchen! Na, wie geht's?
Das ist auch dein Lieblingsanfang, ne?
Ja, das stimmt. Irgendwie hat sich das bei mir eingebürgert, aber schon länger.
Ja.
Das war schon immer irgendwie so ein Ding bei mir. Das mögen ja viele nicht, Hallihallöchen. Finden ganz viele sehr albern. Aber ich habe doch noch nie drüber nachgedacht. Ich mach das
einfach. Mach doch einfach.
Mach ich auch.
Ja.
Ich lass mir doch von niemandem was sagen hier.
Das ist dein Signature.
Ja. Ja, wie geht's, wie steht's?
Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Geht so.
Müde.
Müde, erschöpft, Laune nicht so geil, nicht so viel Energie. Aber darüber will ich jetzt gerade gar nicht groß reden, außer du möchtest da irgendwie. Also von meiner Seite muss ich jetzt nicht irgendwie bei mir rummeckern, aber wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen.
Ach so, dann schiebst du den Ball schön zu mir. Also wenn du, also wenn sie meckert, okay, aber ich mecker nicht.
Nein, so meinte ich das nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich in letzter Zeit immer über irgendwas rede, was mich zu schaffen macht. Und ich habe gemerkt, dass ich da gerade keinen Bock drauf habe.
Oh, das ist auch blöd. Nein, wir wollen ja auch ein fröhlicher Podcast sein. Nein, wir können ja die Laune ein bisschen umlenken und auf das Schöne uns konzentrieren.
Genau.
Hast du denn was Schönes mitgebracht?
Nein.
Oh, toll. Super!
Ich habe gerade nochmal geguckt, habe ich irgendwie eine Süßigkeit? Irgendwie ist die Woche ist nicht so wirklich was
okay,
passiert.
Okay, cool. Dann bleibt es an mir hängen. Okay, also
ich habe höchstens, aber nein, das erzähle ich nicht im Podcast. Das ist nicht von mir, das ist von meinem Freund. Und das können wir so besprechen.
Jetzt hast du alle Menschen neugierig gemacht, das ist auch blöd.
Mein Freund hat sich ein Nasenpiercing stechen lassen.
Ach so, ja, stimmt. Ja, cool.
Ja, also ich habe da noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber das können wir so besprechen.
Ja, ja, ich hatte eine sehr interessante Woche. Ich habe meine Weiterbildung, habe ich hier glaube ich auch mal nebenbei so ein bisschen erzählt.
Hast du ein paar Mal angesprochen, ja.
Abgeschlossen.
Drei Kreuze.
Ja, und ich habe echt gemerkt, das fällt einem dann erst auf. Also es ist echt eine Empfehlung an alle lehrenden Personen da draußen. Macht mal eine Weiterbildung oder irgendeine Fortbildung oder so. Und dann könnt ihr euch sehr gut in Menschen hineinversetzen, die Dinge lernen müssen von Neuen. Weil ich habe nochmal gemerkt, wie anstrengend es ist zu lernen.
Ach so, die sollen selber eine Weiterbildung machen.
Ja, am besten halt so fachfremd oder so.
Ich dachte, die sollen eine Weiterbildung konzipieren.
Ach so, nein. Also mein Punkt ist, ich habe gemerkt, wie anstrengend es ist zu lernen. Also es war mir schon immer bewusst und ich habe das auch immer schon gesagt. Aber jetzt nochmal mit einem Abstand zum Studium nochmal sowas zu machen, habe ich auch gemerkt, boah, ist das anstrengend. Habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf. Und ich habe auch bemerkt, dass ich in ganz vielen Mustern wieder reingefallen bin, die ich früher als Studentin auch hatte. Und jetzt mittlerweile bin ich aber so wachsam und achtsam, dass ich dann halt auch sage, okay, das reicht jetzt, ich kann nicht mehr und ich höre jetzt hier auf. Und als Studentin hatte ich das nicht. Da habe ich halt über diese Phasen hinausgearbeitet und habe mich ja recht kaputt gearbeitet. Also es war ja wirklich nicht mehr witzig am Ende. Und da habe ich echt gemerkt, wie krass anstrengend das ist und dass, glaube ich, ganz viele lehrende Personen das gar nicht mehr so wissen. Jedenfalls weiß ich noch als Studentin, dass ich oft drüber gemeckert habe. Und ich glaube auch zu Recht, dass es einige Lehrende gab, die von studierenden Personen verlangt haben, dass die eigentlich den Workload machen, wie eine Person, die den Beruf schon kann.
Ja, wie sie selbst halt.
Und fühlt. Ja, und das
oder dass
geht
sie so schnell
nicht
arbeiten können, wie sie selbst.
Ja. Weil man vergisst diesen Faktor des Lernens, des, was dein Kopf rattert. Man sagt ja nicht umsonst, mein Kopf qualmt oder so.
Ja.
Und ich habe das jetzt gestern nochmal gemerkt. 2 Stunden und ich war durch. Ich war richtig fertig und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und wäre das mein Job, wäre ich ja natürlich nicht nach 2 Stunden durch. Das ist ja klar. Dann würde ich ja weiterarbeiten können. Und das hatte ich dann nochmal mit meiner Mentorin besprochen und meinte auch, das ist echt heftig. Das habe ich voll unterschätzt teilweise, wie schnell man an seine Grenzen stößt, Also das ich zieht vor allem halt
echt auch muss viel Energie so
ja.
sowas.
Und es gibt ja Menschen, die haben unterschiedliche Energielevel und dafür muss man wie gesagt keine ADHS oder andere Störungen haben. Das ist auch für neurotypische Menschen ein Ding,
ja.
Dass man unterschiedliche Energielevel hat, was so Lernen und Verarbeiten von Informationen angeht. Und einige können das halt besser so und andere können es besser so und weiß ich nicht. Und das ist einfach nochmal super wichtig, sich selber kennenzulernen. Und ich habe das jetzt erst mit einem richtigen Abstand zum Studium nochmal verstanden. Und ich kann das, glaube ich, jeder Person empfehlen, mal eine Auszeit von der Schule, also wenn man jetzt zum Beispiel die Chance hat, ein Work and Travel zu machen oder irgendwie rauszukommen. Ich glaube, allein deswegen macht das schon Sinn, sowas zu machen. Ich habe es nicht gemacht, leider, aber ich stelle mir das gerade so romantisch vor, dass wenn man das ein Jahr lang macht und dann wieder anfängt zu studieren, dass man sich deutlich besser einschätzen kann. Aber vielleicht spreche ich jetzt hier von irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe und das stimmt gar nicht und die Leute haben genau die gleichen Probleme und das hat gar nichts damit zu tun. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich diesen Abstand hatte von permanent lernen, Abschluss, Masterstudium, dann arbeiten, was ja auch nochmal wieder mit Lernen und Reinkommen zu tun hat. Und dann war ich ja jetzt eine Zeit lang nicht arbeitstüchtig. Und jetzt dann nochmal zu lernen, habe ich gemerkt, boah, wie krass das ist.
Mhm. Ja. Also man sagt ja auch, dass es mit dem Alter irgendwie schwerer fallen soll, was wahrscheinlich auch nochmal andere. Also ich glaube, nicht nur das Alter betrifft, sondern auch andere Faktoren sind, wie wenn du halt älter bist als die meisten anderen jetzt zum Beispiel, mit denen du zusammen studierst, weil du später dich nochmal dazu entscheidest zu studieren, ist es natürlich nicht nur wegen des Alters schwerer, sondern halt auch, weil du viel mehr Verantwortung hast und so viele andere Dinge zu machen sind, du vielleicht noch nebenbei irgendwie arbeiten musst und so, da fallen einfach noch so viele andere Sachen rein und das Leben ist halt nicht mehr so beschwerdefrei oder so, wie das halt irgendwie noch kurz nach dem Schulabschluss ist. So, ich kann mir vorstellen, dass es deswegen halt auch schwerer ist zu lernen, oder?
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich weiß halt, wie gesagt, dass ich damals mich oft so gefühlt habe und einfach darüber hinausgegangen bin. Mhm. Und jetzt denke ich halt bei so, wo ich so merke, boah, ich kann nicht mehr, dass ich so weiß, hat auch keinen Sinn mehr. Also dann mache ich lieber jetzt was komplett anderes. Also ja. Ich war so müde, dass ich so dachte, ich kann mich jetzt eigentlich schlafen legen. Habe es nicht getan, weil ich dachte, ich will das jetzt heute noch fertig kriegen. Und das war aber früher permanent das Thema. Mhm. Das ist nicht gesund.
Nee.
Das sollte man nicht tun.
Auf gar keinen Fall, ja.
Ja.
Aber als du gesagt hast, so am Anfang meintest du irgendwas von wegen Lernen und krass und das ist irgendwie irgendwas Negatives hast du zum Lernen gesagt. Und da musste ich nochmal dran denken, dass es ja auch unterschiedliche Arten von Lernen gibt und wie viele aber auch sagen, wenn sie aus der Schule raus sind, dass sie dann irgendwann wieder voll Lust bekommen zu lernen, weil sie halt selbstständig sich in irgendwelche Themen reinfuchsen, so wie du das ja auch zum Thema Finanz machst.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch einfach nochmal unterschiedlich ist, unter welchen Bedingungen man das macht. Ob man jetzt selbstständig sagt, ich finde das Thema interessant und lese mir dazu ein Buch durch und mache dies und jenes dazu.
Ja.
Oder ob es halt wirklich sagt, okay, ich mache da jetzt einen Kurs zu und habe Deadlines und muss dies und jenes machen und habe halt Sachen, die ich lernen muss, die mir vorgelegt werden, wo auch Sachen drunter sind, auf die man keinen Bock hat. Das
genau.
ist halt nochmal was ganz anderes.
Das ist der Punkt. Ja, das eine ist das ja das Intrinsische, so worauf man selber Lust hat und dann sucht man sich ja auch die Sachen aus, worauf man selbst Bock hat. Also ich glaube, ich habe sehr wenig Sachen mir angeeignet, wo ich, also wenn wir jetzt beim Thema Finanzen sind, das ist ja super riesig, das Thema. Und viele Sachen fallen mir leicht, weil ich da einfach Interesse dran habe. Aber sobald es um irgendwelche Aktienkurse, was auch immer geht, dann bin ich voll raus. Mhm. Weil das einfach so. Da müsste ich quasi, wenn man da jetzt von ausgeht, mich ja nochmal aktiv dann reinarbeiten oder so. Und das, wenn jetzt Thema, die in so einem Kurs und so einer Weiterbildung ja mit drin wären und das wären dann die Punkte, wo es anstrengend wird und wo man keinen Bock drauf hat. Aber das sind die Sachen, die du dann machen musst. Aber wenn man es freiwillig und selbstständig macht, dann skippt man das vielleicht und sagt sich, ja, ich reiß das jetzt nur an. Und dann habe ich es verstanden, aber ich muss es jetzt nicht im Detail verstehen und dann skippt man die Sachen.
Und dadurch machen sich, glaube ich, viele, also auch schon in der Schule, wird dieses Ding zu lernen oder auch insgesamt das Wort lernen so super negativ gemacht, obwohl wir ja eigentlich also wir Menschen sind ja eigentlich Wesen, die halt ja super gerne normalerweise instinktiv oder intrinsisch lernen und das auch brauchen. Und man ja auch von vielen Leuten hört, die irgendwie im Alter, wieso die so fit noch sind, dass sie halt auch sagen, ja, sie lernen halt irgendwie immer was dazu und so und den Geist halt auch fit halten und sowas und dass es halt auch irgendwie in uns steckt, dass wir das wollen, aber man kann es einen halt auch dann voll madig machen.
Aber umso besser, wenn man sich selber versteht und ich glaube, das ist immer der Punkt, man muss sich selber kennen, um achtsam mit sich umzugehen und dann in diesem System, in dem man gezwungen wird zu arbeiten, zu lernen, was auch immer, sich dann selbstständig zurechtzufinden und zu sagen, ja, es ist ja schön, dass ihr das so wollt, aber ich mache das jetzt so und das ist auch in Ordnung.
Ja. Hast du noch eine andere Süßigkeit oder sollen wir schon zu dem angesprochenen Thema über?
Wir können zu den angesprochenen Thema rüber wechseln. Hast du Fragen mitgebracht?
Ich habe Fragen mitgebracht, aber was ja auch sozusagen ein bisschen Cliffhanger von der letzten Folge war.
Stimmt.
Genau, du hast einen Tipp.
Ich hatte,
dass der zu dem Thema passt.
Ja, ein Moment.
Finanzen.
Genau, ich habe letzte Folge ja angesprochen, dass ich euch unbedingt ein Buch empfehlen muss. Und ich finde das so toll. Ich habe das heute sogar zu Ende gehört.
Ah, das passt ja.
Und es ist eine wirklich wärmste Herzensempfehlung. Und ich glaube, das ist sogar ein Buch, was perfekt, naja, vielleicht auch nicht perfekt, aber es eignet sich schon sehr gut für Menschen, die anfangen wollen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Das Buch heißt Rich IF, The Winning Money Mindset That Will Change Your Life. Ist ein bisschen hochgegriffen. Es ist ein Buch auf Englisch, aber
Which I Have?
Rich AF.
Ach so, as fuck.
Also, ja. Es ist ein Buch auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch überhaupt schon verfügbar ist. Vielleicht kommt es noch. Ich habe mir das aber als Audiobook angehört, also als Hörbuch angehört. Und das kann ich sehr empfehlen. Also für mich hat das Sinn gemacht, weil sie spricht schon sehr deutlich und ich konnte das sehr gut verstehen, was sie meint. Natürlich kann es teilweise kompliziert werden, wenn dann irgendwelche Begriffe kommen, die jetzt finanzmäßig eher genutzt werden. Aber ich würde mal sagen, man kann das schon recht gut verstehen, wenn man mit der englischen Sprache nicht komplett verloren ist. Ich bin ja auch nicht die perfekte, also ich kann selber sehr schlecht Englisch sprechen, aber ich kann es ganz gut verstehen. Und was dieses Buch so besonders macht, ist eben, dass sie spricht aus der Perspektive von einer Person. Wie erzähle ich das jetzt? Also sie erklärt das aus ihrer Sicht als ehemalige Mitarbeiterin von irgendeiner krassen Firma, ich glaube, die an der Wall Street gearbeitet hat, fragt mich jetzt nicht ganz genau. Aber sie war keine Brokerin, aber sie hat mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Also sie war schon an diesem Finanzmarkt da. Und genau, also sie war keine Brokerin, aber hat an diesem in diesem Finanzmarkt schon gearbeitet und hat dadurch sehr viele Einblicke bekommen, wie unterschiedlich Menschen ticken. Und sie selbst ist auch keine reiche Person gewesen und wusste überhaupt nicht, was da abgeht, sondern hatte, glaube ich, irgendein Studium, was sie dazu bemächtigt hat, da eben zu arbeiten. Und hat dann aber gesehen, wie krass Leute mit ihrem Geld umgehen, was für ein anderes Mindset sie zu Geld haben. Und dann hat sie dort irgendwann aufgehört zu arbeiten, hat woanders angefangen zu arbeiten. Und dann wurde sie ständig gefragt, oh, du hast doch bei der Wall Street gearbeitet. Kannst du mir nicht irgendwie hier bei meinen Finanzen helfen? Und daraus hat sie dann Videos gemacht, also YouTube-Videos, und hat die online gestellt. Und dadurch kam das alles ins Rollen. Und sie klärt halt über Finanzen auf. Und alles, was sie sagt, ist eigentlich das, was ich versuche, auch ständig Leuten zu erzählen. Aber sie macht das auf einer sehr humorvollen, guten Art. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil die Sachen, die sie sagt, finde ich, sind ziemlich gut zusammengefasst in einer sehr humorvollen Art und Weise und auch mit sehr viel Beispielen. Und es geht halt nicht darum, jetzt reich zu werden. Kann man natürlich, wenn man das vorhat und so. Und dieses Mindset zu verstehen, was es unterschiedlich macht. Vor allem geht es aber darum, zu akzeptieren, was Geld ist, wie es funktioniert und auch, dass es eben, dass jeder Mensch Mittel und Wege hat, diese zu nutzen und dass aber uns eingetrichtert wird, dass reiche Menschen das können und die machen anderes Wording, so, die haben keine Schulden, sondern die haben Leverage und keine Ahnung was, aber im Endeffekt sind das auch Schulden. Und bei uns Normalbürgern wird das halt eben alles ein bisschen anders betitelt, um uns eben schlechtes Gewissen einzubläuen, dass wir bloß jetzt uns auf gar keinen Fall Geld leihen und Geld leihen ist ja ganz böse und so. Und ja, das ist, ich kann das gerade jetzt nicht so gut zusammenfassen, aber ich finde das ein sehr, sehr gutes Buch und ich kann das wirklich empfehlen, weil es sie damit auch anfängt, bevor es überhaupt um Investieren und wie man sein Vermögen aufbaut, geht es als allererstes erstmal darum, seinen eigenen Wert zu erkennen, den klarzumachen und diesen auch zu vertreten. Und da spricht sie vor allem eben auch weiblich sozialisierte Menschen an, dass diese Person meistens gelernt haben, sich zurückzunehmen und zu sagen, nein, ich bin ja total dankbar, dass ich diesen Job habe und ich will ja jetzt keine Umstände machen und so. Und dieses extrem Zurückgenommene, das ist natürlich ein guter Trick für Menschen, die nicht so ticken, Menschen so auszunehmen und zu sagen, ja, oh, geil, dass du für mich für so wenig arbeitest und nach 10 Jahren immer noch dein Einstiegsgehalt behältst. Das ist ja super geil, richtig günstige Arbeitskraft. Und da versucht sie das am Anfang erstmal aufzubrechen und zu sagen, Leute, kein Mensch, der reich, also sie sagt dann immer so die reichen Menschen, die haben halt nicht dieses Mindset, oh mein Gott, mein Arbeitgeber ist mein König und ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, sondern sie sagt dann halt auch, die haben anderes Mindset und sie vergleicht das dann auch und sie stellt das richtig schön gegenüber, so die Gedankengänge, so Gehaltsverhandlungen, Gedankengänge bei einer Person, die das nicht so oft macht, die da eher Angst vor hat, die sagt, oh nein, das ist ja ganz böse und dann zu einer Person, die auf ihr Recht beharrt und sagt, das ist aber mein gutes Recht und ich will das auch. Und sie sagt halt, eine Arbeit ist in erster Linie kein Spaß und du machst das nicht als Freizeitaktivität, sondern es ist dazu da, damit du Geld hast, um dein Haus, dein Dach über den Kopf und dein Essen zu bezahlen. Und dafür ist dein Job da. Und nein, dafür willst du nicht umsonst arbeiten. Das geht nicht. Ja. Und du brauchst das Geld. Und das finde ich eine sehr schöne Art und Weise. Und sie macht das eigentlich auch eine sehr achtsame Art und Weise. Also sie hat auch mehrmals gesagt in dem Buch, dass sie niemanden irgendwie versucht, jetzt runterzubuttern oder zu sagen, nein, das geht nicht und scheiß Schulden und du darfst dir deinen Kaffeelatte nicht mehr kaufen, weil das ja über 1.000 Euro im Jahr wären, die du nur für Kaffee ausgibst, sondern sie sagt, wenn du es möchtest, dann mach das, aber sei dir dem bewusst einfach und darum geht das eben. Ja, und das ist ein sehr schöner Einstieg.
Das hört sich sehr interessant an. Ich habe mir das direkt abgespeichert. Schiebe mal eine ganz schnelle andere Empfehlung rein, nämlich zu auch einer App, die ich jetzt erst vor 2-3 Tagen gefunden habe, weil mir aufgefallen ist, dass ich meine Bücherliste in meinen Notizen so nervig finde und ich irgendwie immer nicht wusste, wie speichere ich mir jetzt meine Bücher ab, die ich lesen will, weil ich eine Zeit lang zwar mal BookBeat benutzt habe und da dann halt auch Sachen reingespeichert habe, die ich nochmal konsumieren will, aber das jetzt auch gerade nicht mehr benutze und vielleicht gehe ich auch mal zu Audible oder vielleicht auch mal irgendwas anderes und keine Ahnung, das ist halt nervig, wenn man dann nicht einen Ort hat, wo dann alles mal da ist, was man haben möchte und ich in meinen Notizen das halt irgendwie blöd fand, weil ich dachte, ich hätte es glaube ich lieber auch visuell so, dass ich die Bücher direkt sehen kann. Und dann dachte ich, es wird ja bestimmt eine App geben, wo man so Bücherlisten pflegen kann, so wie du das ja auch mit deinen Filmen machst.
Mhm.
Und da habe ich geguckt und da gibt es also eine App, die sehr viel schon bewertet ist und glaube ich auch relativ bekannt ist, Goodreads heißt die. Die habe ich aber relativ schnell wieder gelöscht, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich mir da die Bücher abspeichere, die ich lesen will und so weiter, dann kann ich da keine Ordner machen. Also ich kann nicht sagen, das sind Fantasy-Bücher, das sind Sachen zu Wissen und so weiter, das sind Sachen zu, keine Ahnung, und anderen Themen, weil ich speichere mir dann so viele Bücher ab, dass das ja alles durcheinander ist und dann ist es ja blöd, wenn ich das nicht irgendwie in verschiedene Kategorien haben möchte. Und falls jemand von euch da ähnlich tickt wie ich finde die App Readdo, also R-E-A-D-O, keine bezahlte Werbung, richtig cool und da habe ich mir jetzt auch gerade dein Buch abgespeichert, was du mir gerade gesagt hast und dann kann ich da halt auch immer bei mir reingucken, was für Ordner habe ich, wie sieht meine Wishlist aus und die sind dann halt auch alle irgendwie in verschiedenen Ordner unterteilt und ich habe halt direkt das, den Buchtitel, also kann mir direkt angucken, wie das auch aussieht, das Buch und so. Und das finde ich halt schon mal voll cool, dass es halt auch so visuell ist. Und wenn man da jetzt richtig tief reingehen will, kann man da sogar sagen, auf der und der Seite bin ich gerade und das sind meine Leseziele für diesen Monat oder für dieses Jahr. Also dachte ich so, okay, wow, das geht schon richtig weit, das brauche ich nicht. Ich will einfach nur meine Bücher in Kategorien ordnen können. Aber wer da halt irgendwie mit so Gamification gerne spielt, kann man das da wohl auch machen.
Ich glaube, in dem Fall, das Buch gibt es, glaube ich, auch nicht bei BookBeat. Ich habe das jetzt bei Audible und das fand ich auch cool. Ich habe noch nie bei Audible was gehört, dass ich da auch lese, Zeichen machen konnte und die kann ich mir dann neu abspielen und ich kann mir dazu Notizen machen. Jetzt habe ich gerade noch mal reingeschaut. Eigentlich wollte ich das ein bisschen strukturierter hier alles machen, aber so sind wir halt. Und ich wollte noch mal kurz, jetzt hatte ich gerade etwas noch dazu ergänzen. Also was ich da so toll drin finde, sie sagt zum Beispiel...
Sorry, dass ich dich unterbrochen
habe. Nein, alles gut. Das Finanzen ist ein Thema, was eigentlich unterrichten werden müsste in Schulen. So, wie geht man mit Geld um und all sowas? Und was kann man machen, was kann man nicht machen? Es gibt auch so viele Faustformeln, die das einfach schon ein bisschen einfacher machen, die dann eigentlich so komplett überfordern am Anfang. Und es wird dann einen auch immer so madig gemacht oder dann heißt es budgetieren und das klingt so blöd und langweilig, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist genau das, was eigentlich Menschen machen, die gut mit Finanzen umgehen können, die sich dann auch etwas aufbauen können und so. Und sie erklärt das richtig cool. Und sie hat dann auch gesagt, das war jetzt ihre These, das möchte ich hier nochmal hervorheben. Sie hat gesagt, ihrer Meinung nach, oder also sie kann sich das denken, warum das nicht an Schulen unterrichtet wird, ist eben, weil dieses Schulsystem natürlich so aufgebaut ist, dass wir möglichst viele Arbeiter Menschen bekommen, die dann eben für die Menschen arbeiten, die eben dieses Mindset haben, reich zu werden. Ich sage immer reich werden, aber das ist so ein negativ konnotiertes Wort, finde ich. Aber es geht eben um diese finanzielle Freiheit, sage ich jetzt mal.
In finanzieller Freiheit zu leben.
Genau. Und das fand ich total interessant, diesen Gedankengang, dass man einfach sagt, ja, das wurde ja auch von Menschen konzipiert, dieses System, die das gar nicht wollen. Die wollen nicht, dass wir das verstehen.
Das war gerade mein erster Gedanke, dass ich so dachte, ja, natürlich wird das nicht in Schulen unterrichtet, weil die reichen Leute das nicht wollen.
Und genau. Und
die reichen Leute haben ja schön alle ihre Hände in der Politik und im System.
Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Dann dachte ich mir, ah ja, siehst du mal. Und umso wichtiger dann solche Bücher zu konsumieren. Sie sagt auch noch am Anfang, wir alle sollten über Geld reden. Und sie sagt auch, was ich sehr witzig finde, dass Reiche ja nur über Geld reden, auf dem Golfplatz oder so. Sie hat das dann immer so schön, so genauso wie man sich's so vorstellt aus den ganzen Filmen und so beschreibt sie das dann auch so ein bisschen, dass die Leute dann da irgendwie mit den Shampoos sitzen und dann über irgendwelche Aktien reden und so. Ob das jetzt wirklich eins zu eins so stimmt, kann ich halt nicht sagen, weil ich solche Leute nicht in meinem Umfeld habe. Aber sie hat das so erlebt? Ja, sie sagt, solche Leute kennengelernt hat.
Ja, das ist ja cool, dass sie dann auch so in diesen Sphären schon irgendwie
Genau, das ist ja das Interessante daran. Also sie sagt auch, sie ist die Rich BFF, also sie ist die reiche Freundin, die halt eben diese Insights an uns weitergibt und sagt, Leute, so ticken die Leute und macht jetzt was draus. Also ihr habt jetzt das Wissen. Die verarschen euch nur, ihr könnt es aber genau mit den gleichen Mitteln auch machen. Und was diese Mittel sind, erklärt sie auch. Und das ist eigentlich das, was ich immer predige und versuche all meinen Freunden immer und wieder zu sagen. Ihr müsst einfach mal, so lahm wie es klingt, ein Haushaltsbuch machen, führen, dann zu überlegen, okay, wie viel Geld gebe ich aus? Dann überlegt man sich vielleicht Systeme, dass man eben bisschen mehr, sie sagt dann immer, verhandeln ist sehr wichtig. Handyverträge nochmal verhandeln, nachverhandeln, nochmal überlegen, kann ich das nochmal günstiger haben und so.
Ich glaube, und günstiger dann, als was ich habe, geht nicht.
Und also genau, verhandeln und dann eben aber auch sich Budgets setzen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also kann ich wärmstens empfehlen, ihr könnt das echt mal ausprobieren, ob ihr das gut verstehen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass das Buch auch irgendwann auf Deutsch erscheinen wird, weil das wirklich richtig gut ist.
Ja.
Und sie hat auch, also sie heißt Vivian Tu, also T-U ihr Nachname. Und wenn ihr diesen Namen mal sucht, dann findet ihr natürlich sie auch auf YouTube. Da hat sie ganz viele Videos, die habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Aber sie hat auch ist öfters als Gast in irgendwelchen Podcasts zu finden. Und dann könntet ihr vielleicht erstmal im Podcast reinhören und schauen, ob ihr sie gut verstehen könnt, weil sie selber auch das Buch einspricht.
Okay.
Und deswegen, für alle jungen Menschen, die diesen Podcast hören, setzt euch gerne damit auseinander. Und stellt gerne Fragen. Also ich kann auch ein paar Fragen vielleicht mal beantworten. Oder zumindest Links schicken, wo es Leute besser erklären können als
wir. Haben schon mal privat, also außerhalb des Podcasts, kurz so ein bisschen über das Thema gesprochen. Und da habe ich rausgehört, dass du auch schon relativ früh angefangen hast mit dem Thema Finanzen.
Mhm.
Wann war das denn so?
Und
wie fing das an?
Ja, also das war so typisch, wie man es halt auch kennt und so, wie es bei dir eben eigentlich auch war. Dadurch, dass man halt in einer Familie gelebt hat, bei der man vielleicht nicht die Möglichkeiten hatte wie andere, dass ich da dieses Bewusstsein einfach durchs Sehen von meinen Eltern, wie die mit, also dass man sich nicht viel leisten konnte, aufgewachsen bin. Und ich hatte, glaube ich, mit 12 oder so mein erstes Girokonto, also ja, mein Girokonto bekommen. Und dann wurde mir das erklärt, was man da so machen kann. Und man kann ja auch Daueraufträge machen auf sein Sparbuch. Und ich hatte ja mein Sparbuch auch schon und habe dann mein Taschengeld halt immer direkt auf mein Konto drauf bekommen und habe, als ich mein Konto mit 12 bekommen habe, direkt einen Dauerauftrag eingerechnet, dass ich immer 5 Euro von meinen damals 20 Euro, was damals tatsächlich ziemlich gutes Taschengeld war, irgendwann war es aber auch wenig im Verhältnis zu meinen Freunden, hatte ich immer gespart. Und das finde ich heutzutage so krass. Ich habe einfach 25%
von deinem Einkommen sozusagen.
Ja, einfach gespart.
Ja.
Also seitdem eigentlich war ich schon ziemlich eisern.
Also hier schon mal erstes Learning, Sparbuch anlegen.
Eigentlich
Weil das hatte Sparbuch. Ich damals nämlich, glaube ich, nee, das hatte ich damals noch nicht.
Nur ich hatte das seit meiner Geburt.
Ah ja.
Also meine Eltern haben es, oder meine Oma oder was auch immer, haben mir damals einen Sparbuch angelegt und so. Und dann habe ich das darauf einfach weiterlaufen lassen. Mittlerweile wäre das eher ein Tagesgeldkonto. Und da, Leute, nutzt ein Tagesgeldkonto auf jeden Fall mit Zinsen. Also jetzt gibt es ja wieder Zinsen. Vor ein paar Jahren gab es ja keine. Da war es egal, wo du es hinlegst.
Aber auch, dass man ja auch einen bestimmten, also viele sagen ja, ja, ich verdiene halt so wenig Geld, ich kann halt nicht sparen.
Pass auf mit dem Kabel, ne?
Ja.
Ja.
Also du hast ja auch gerade gesagt, dass du 25% von dem Taschengeld auf dein Sparkonto übertragen hast und bei mir war halt lange das Thema in meinem Kopf oder ich habe halt lange und wahrscheinlich auch zu lange immer gedacht, ich kann halt nicht sparen, weil meine Ausgaben sozusagen fast höher sind als das, was ich halt reinbekomme. Mhm. Aber damit sagst du ja eigentlich, also du hast ja das in Prozent direkt umgerechnet und dann könnte man ja eigentlich auch sagen, okay, man kann ja immer sagen, dass man schon mal einen Prozentteil von dem, was man reinbekommt, sparen kann und wenn es nur ein Euro ist.
Genau, also wenn das möglich ist, wenn du halt sagst, du deckelst dich komplett oder bist sogar eher Minus, dann geht es natürlich nicht, dann kannst du nicht sparen, dann ist es absolut klar. Wenn du aber sagst,
es gibt ja auch viele, die sagen,
möglich,
ja,
so, weil du, oder du könntest ein paar Sachen reduzieren und es wäre schon prinzipiell möglich, aber du machst es nicht, dann sollte man definitiv mal gucken, also sich einmal seine Sachen anschauen, seine Kontoauszüge anschauen der letzten 3 Monate oder man schreibt halt die nächsten 3 Monate alles auf, was man so ausgibt und dann kann man überlegen und da gibt es zum Beispiel die 50-30-20 Methode.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass das ja, glaube ich, das Problem ist, dass viele dann einfach gar nicht so den Überblick haben, was sie jetzt genau alles an Ausgaben haben und wie viel sie ausgeben, sondern dass einfach nur im Kopf die ganze Zeit ist so, ja,
irgendwas ist da.
Es ist halt am Ende irgendwie meistens auf null, deswegen
passt ja.
Geht halt nicht. Ich kann halt nicht sparen, geht nicht.
Ja.
Aber dass sie gar nicht so richtig im Überblick haben, ja, was passiert denn da jetzt alles so genau? Und vielleicht kann man ja doch irgendwo sagen, gut, diesen 1 Euro, den kann ich doch im Monat nochmal sparen, weil den kann ich dann da auch mal nicht ausgeben. Und irgendwie geht es dann halt doch.
Pay yourself heißt es sehr oft. Und das ist auch so ein Ding. Als allererstes, bevor du irgendwas bezahlst, bezahlst du dich selbst. Und das finde ich ist auch schon so, ich finde das so einleuchtend, aber für viele Menschen ist es eigentlich nicht einleuchtend. Aber einen Dauerauftrag einzurichten, zum ersten des Monats zum Beispiel, da immer dann, wenn dein Gehalt, deine Einnahmen reinkommen, genau zu dem gleichen Datum setzt du deinen Dauerauftrag für dein Tagesgeldkonto und sagst, ich möchte jetzt da erstmal meinen Notgroschen aufbauen. Oder wenn du sagst, du bist schon ein paar Schritte weiter und möchtest jetzt investieren, so, dann setzt du deinen Dauerauftrag eben an dem Tag genau dahin. Mhm. Und das ist so wichtig, dass man das einmal versteht. Und dann finde ich immer, ich habe das immer schon so gemacht, am Anfang des Monats passiert das und am Ende des Monats gucke ich trotzdem nochmal, was unterm Strich da ist. Und ich habe immer meine Sachen, die ich gespart habe, immer als Ausgaben gezählt und hatte mein Ziel war es immer, oder ist es immer noch, wenn ich am Monatsende die Abrechnung mache, dass ich da eine schwarze Zahl stehen habe, weil dann habe ich quasi mehr gespart, als ich eh schon gespart habe. Verstehst du, was ich meine? Weil die Sachen, die ich am Anfang des Monats in mein Tagesgeldkonto getan habe, waren für mich sozusagen Ausgaben, auch wenn es gar keine Ausgaben sind. Und wenn ich am Ende des Monats immer noch schwarze Zahlen stehen habe und ich habe immer noch, weiß ich nicht, 50 Euro über, dann habe ich sogar 50 Euro noch mehr gespart, als ich eh schon gespart habe. Und dieses Geld schaue ich mir dann nochmal an und überlege, okay, möchte ich mir irgendwas Besonderes kaufen? Wo kann ich das jetzt sparen? Oder geht das jetzt erstmal, zum Beispiel wäre da die Schuldentilgung natürlich ein großes Thema, wenn man das hat. Oder wenn man das schon abgeschlossen hat, wäre eben Notgroschen oder so ein Thema. Oder man sagt, ich brauche ein neues Fahrrad oder keine Ahnung was.
Ja, da ist mir gerade auch noch eingefallen, dass es ja, wenn man dann halt wirklich gucken muss, mit dem Geld haushalten muss, dass wahrscheinlich erstmal ein Tagesgeldkonto auf einem anderen, bei einer anderen Bank nicht so von Vorteil ist, weil wir ja da auch in der das letzte Mal, als wir in einer Podcast-Folge über Finanzen gesprochen haben, das auch nochmal versucht haben hervorzuheben, dass es wichtig ist, dass trotzdem immer noch so ein bestimmter Notgroschen auf dem eigenen Konto sein sollte, weil wenn man von einer Bank zur anderen Bank überweist, dauert das ja immer ein bisschen. Und wenn du auf deiner gleichen Bank ein Tagesgeldkonto hast, dann geht das ja relativ schnell. Mhm. Und dann kann man, also da würde ich vielleicht sagen, ist das nochmal eher so der erste Schritt, wenn man wirklich wenig Geld hat und nicht genau weiß, ob man jetzt überhaupt sparen kann, aber das mal ausprobieren will, dass man das dann lieber auf ein Tagesgeldkonto von dem gleichen Konto macht, damit man es jederzeit das Geld auch wieder zurück bekommen kann auf sein Konto.
Ja.
Oder halt wie das bei mir ist, aber das ist ja wie Tagesgeldkonten. Ich habe ja so Pockets und das ist bei mir eigentlich auch ganz geil, dass ich halt, ich glaube, bis zu 5 Pockets machen kann. Und dann bei meiner normalen Übersicht, wo mein Kontostand und groß steht, ist auch das ganze Geld nicht angezeigt, was halt in den Pockets ist. Das sieht man nur, wenn ich halt bei der Seite von den Pockets bin, oben ganz klein dann, so viel Geld haben sie insgesamt, also Kontostand und Pockets. Mhm. So. Und das, also das habe ich ja jetzt auch noch nicht so lange, aber das finde ich auch echt richtig hilfreich, weil ich so eher nur sehe oder im Kopf habe und mein Überblick ist, okay, das habe ich jetzt gerade auf meinem Konto und dann, ach nee, warte mal, ich gucke jetzt nochmal, was ich jetzt eigentlich insgesamt habe. Ah, okay, ja gut.
Ja, und da sagst du, jetzt sprichst du was an, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Leute nicht nachvollziehen können, die ein gutes Zahlengefühl haben oder die da keine Probleme mit haben. Aber Menschen, und da bin ich auch mit drin, die eher ein schlechtes Zahlengefühl haben, das ist eigentlich ein ziemlich guter Trick, um sich selber ein bisschen auszutricksen. Also ich finde, es macht super viel Sinn, zu sagen, also ich hatte eine lange Zeit mein Geld auch an verschiedenen Orten und habe es dann ab und zu mal vergessen. Und dann war ich so, oh, ich habe kein Geld mehr. Und dann fiel mir ein, ach nein, ich habe ja da auch noch Geld. Und das macht aber Sinn, weil man halt nicht mit diesem Geld rechnet. So,
ja.
Man sagt, okay, ich habe ja nur so viel Geld, was ich ausgeben kann, aber in Wirklichkeit hast du eigentlich noch mehr. Mhm. Das liegt halt nur an einem anderen Ort, wo es vielleicht noch Zinsen bekommt, perfekt. Nicht in ETFs oder Aktien, das ist noch ein anderes Thema, sondern wirklich Tagesgeldkonto jetzt gesehen. Und das ist sicher und da kann ich jederzeit ran, was du sagst eben mit diesem Echtzeitüberweisen. Also wenn du nicht Echtzeit überweisen kannst, je nachdem, weiß ich nicht, ein paar Euros auf deinen eigenen Tagesgeldkonto von deiner Bank, mit der du eh schon bezahlst, macht vielleicht Sinn. Wahrscheinlich würden jetzt viele Finanzleute sagen, nein, das brauchst du nicht und das so schnell, das geht ja schon recht schnell rüber oder so. Aber wenn es den Seelenfrieden erhöht, dann macht es definitiv Sinn.
Ja, also wenn jetzt plötzlich eine hohe Tierarztrechnung kommt und du musst das jetzt sofort bezahlen. Es geht ja auch manchmal, dass man das mit der Praxis ausmachen kann. Ja. So, ja, ich habe hier noch woanders Geld, das geht dann erst später oder so. Ja, aber manchmal kann es wirklich sein, dass man jetzt in diesem Moment auf einmal plötzlich viel Geld braucht und wenn es dann nicht sofort abrufbar ist.
Macht vielleicht Sinn. Also für den Seelenfrieden ist das vollkommen, finde ich, legitim zu sagen. Ich habe meinen Notgröschen, den größten Teil eben da, wo es mir auch noch Zinsen bringt und wo ich es nicht täglich sehen kann und nicht mit rechnen kann. Aber ich habe auch immer noch so einen kleinen Mini-Betrag noch auf mein Girokonto. Ich habe zum Beispiel immer, mein Girokonto ist nie auf Null. Das machen ja viele und ich finde das total gruselig, weil ich immer so denke, wenn ich einmal vergesse, dass da noch irgendeine Ausgabe ist und ich dann ins Minus komme, nee, auf gar keinen Fall.
Das finde ich auch
gruselig. Und ich habe immer eine Summe X, wo ich sage, die muss ich mindestens drauf haben. Und eigentlich ist das dann ja auch schon mit der Notgroschen, der eben auf mein Girokonto da ist.
Ja.
Verstehe ich aber auch, wenn Leute sagen, nein, auf mein Girokonto darf wirklich nur das drauf sein, was ich monatlich ausgebe.
Aber das habe ich auch jetzt eigentlich erst, seitdem ich das so neu eingestellt habe auf meinem neuen Konto, mit dieser Übersicht, dass ich erstmal denke, okay, ich habe nur so wenig Geld und dann sehe ich im zweiten Moment, ach nee, du hast ja noch Geld auf deinen Pockets und du hast ja noch auf deinem Tagesgeldkonto was und hier.
Ja.
Weil ich vorher bei meiner vorigen Bank, als ich mein Girokonto hatte und das Tagesgeldkonto, wurde trotzdem eigentlich immer sehr auffällig darüber erstmal gezeigt, wie viel habe ich insgesamt. Und dann wurde gezeigt, das habe ich auf meinem Girokonto und das auf dem Tagesgeld. Und dann habe ich aber eher das im Kopf gehabt, was ich halt insgesamt habe.
Ja, ja. Ich finde das so auch viel besser, weil eben, wie gesagt, man sich selber dadurch ein bisschen hindert, vielleicht, also wenn man dazu neigt oder so, man denkt, oh, ich habe auch viel Geld. Und wenn man dann so ein System hat, zu sagen, nein, das Geld packe ich aber auf eine andere Bank, wo es sicher ist und wo ich nicht direkt dran kann oder wo ich erstmal Überweisungen machen muss und keine Ahnung was, und extra nochmal da reinschauen muss, wenn das für dich besser funktioniert, ist doch perfekt. So, und wenn du dann immer nur dieses eine Konto hast, wo du sagst, damit geht's. Sie hat, glaube ich, auch im Buch gesagt, dass sie mehrere Konten hat und dass sie das, dass das auch so ein typisches Ding ist, dass man viele verschiedene Konten hat, weil die alle unterschiedliche Bonis und Kram haben und was auch immer. Ich glaube, in Amerika ist das auch wieder echt nochmal anders, aber macht vielleicht echt Sinn, so sich so ein bisschen zu überlegen, wo lasse ich welches Geld und keine Ahnung.
Aber dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man halt auch wirklich einen Überblick über seine Finanzen hat. Weil wenn du dann irgendwie 5 Konten hast oder so.
Klar, man soll schon wissen, wo man das Geld dann liegt am Ende des Tages.
Und da habe ich ja auch lange für gebraucht, um das hinzukriegen, weil ich das nicht auf die Art hinbekommen habe, wie du das machst, mit deinem geilen, selbstgemachten Haushaltsbuch, sondern ich ja jetzt mit Finanzguru arbeite und das für mich halt so richtig gut funktioniert. Deswegen, ja, man muss dann wahrscheinlich ausprobieren und gucken, und welche Variante funktioniert für einen selber am besten, wie kann man, also es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, ein Haushaltsbuch zu führen, sondern es gibt halt unterschiedliche Varianten und da muss man für sich selber herausfinden.
Und wie gesagt, die allerbeste Methode, wenn man anfangen möchte und gar keinen Bock auf irgendwelche Apps und keine Ahnung was oder eines zu unsicher ist mit den Daten, nehmt euch ein Blatt Papier, ein A4-Blatt beispielsweise, macht euch 2 Spalten. Auf der einen Seite schreibt ihr notwendige Ausgaben, auf der anderen Seite schreibt ihr Spaßausgaben und dann schreibt ihr alles auf, was notwendig ist und was nicht, weil dieses System, finde ich, ist das einfachste, schnellste und beste System, um sich selber Beine zu stellen. Weil jedes Mal, wenn ich dann was ausgeben möchte und dann überlege, okay, wo schreibe ich das denn jetzt rein, dann denke ich so, oh, das passt jetzt nicht in notwendige Ausgaben. Also muss es ja eine Spaßausgabe sein, aber dann habe ich ja gar kein Geld mehr für den Kinobesuch, den ich ja eigentlich geplant habe. Oh nee, dann brauche ich das jetzt eigentlich gar nicht. Und schon hat man sich wieder was gespart oder so. Also für Phasen, wo man sagt, man möchte gerne sparen, macht so ein System auch Sinn.
Ja, okay, das ist gut, dass du das sagst, dass du auch öfters darüber nachdenkst, bevor du den Kauf tätigst, dass du dann auch schon wieder im Kopf in deinem Haushaltsbuch sozusagen bist und guckst, in welcher Kategorie und so. Und
ja, das ist Budgetieren. Und das klingt unsexy und das ist am Anfang vielleicht auch nervig, wenn man sich da erst reinfuchst und da gar keinen Bock drauf hat. Das kann ich voll verstehen, dass da Leute sagen, nee. Aber dann macht es sehr einfach. Dann brecht es auf die einfachsten Sachen runter und dann ist es wirklich notwendig. Man kann auch lebensnotwendig sagen, dann notwendig wie, keine Ahnung, Notizbücher für Studium oder so muss halt bezahlt werden, habe ich aber auch keinen Bock drauf, aber ist auch notwendig, weil ich brauche neue Sachen. Und dann eben auch Spaß für alles andere. Und dann hast du so drei Spalten und das absolute Lebensnotwendige wären wirklich nur Lebensmittel und vielleicht eine Unterhose oder was auch immer. Mhm. Und dann hat man hinterher so ein, dann hat man nur drei Kategorien, ganz grob. Und nur die. Und dann sagst du am Ende, wenn du das 3 Monate lang gemacht hast, hast du so ein richtig gutes Gefühl und sagst, ha, für Spaß brauche ich ja eigentlich gerade mal 100 Euro oder so. Weil alles andere möchte ich nicht als Spaß betiteln, aber es ist auch nichts Notwendiges. Und verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja das, also das finde ich bei mir auch ganz hilfreich, dass ich, also ich benutze die Finanzguru-App auch in der kostenlosen Variante und ich finde, damit kommt man ziemlich gut klar. Das Wichtige ist aber erstmal, dass man sich halt seine Analysen selber anlegen muss. Mein Freund hat das halt, dachte, ja gut, das, die App kann das ja von alleine so, ne? Die findet das ja alles selber heraus und so weiter und dann geht das halt so von alleine. Aber meinte ich so, ja, du musst halt schon immer nochmal sagen, okay, in welche Kategorie gehört das jetzt und wie willst du überhaupt, dass deine Analysen gelesen werden und so. Und dann haben wir uns da auch einmal zusammen hingesetzt und das gemacht. Aber was ich halt auch richtig geil finde, ist, dass ich halt oben auch ein Budget habe, also in der kostenlosen Version kann man nur ein so ein Budget anlegen für Restaurants, Bar, Kneipe, irgendwie sowas. Mhm. Und da gucke ich halt relativ häufig rein und da wird auch immer so angezeigt, es ist noch grün, der Balken, der sich da drumherum schlängelt, wenn ich noch im Rahmen bin und er wird rot, wenn ich rüber bin. Mhm. Und das ist irgendwie visuell so gut gemacht, dass es halt immer auf der Startseite ist und ich das direkt sehe, dass ich dann immer so weiß, ah, okay, du bist jetzt schon wieder drüber. Und dann denke ich öfter nochmal drüber nach, okay, gebe ich jetzt das und das dafür aus.
Ja.
Ja, das ist echt
Das ist der Schlüssel eigentlich für alles, wenn man es runterbricht. Einfach dieses Bewusstsein zu haben, geht es noch, geht es nicht. Und rein theoretisch, wenn man nur seinen Kontostand kennt, denkt man sich, ja, geht ja noch. Ich habe so viel Geld. Aber ja, aber für Essen gehen wollte ich eigentlich gar nicht mehr so viel Geld ausgeben oder so. Und dann fängt man an, darüber zu überlegen und so. Ja. Finanzguru zum Beispiel habe ich noch nie benutzt, diese ganzen Apps, weil ich das voll gruselig finde, irgendwelchen Apps meine Daten zu geben. Und das ist halt voll individuell. Deswegen kann ich das voll verstehen.
Du hast ja auch ewig gebraucht, bis du mal Online-Banking gemacht hast. Du bist ja so eine ganz andere Person wie ich. Ich denke mir halt so, ja, okay, Payback und gefühlt weiß doch alles schon, was ich so ausgebe und ist mir dann am Ende auch egal. Sollen sie halt die Daten bekommen? Wahrscheinlich, also es ist vielleicht auch einfach viel zu naiv gedacht, aber ich denke mir so, es weiß doch eh schon alles. Also kann ich es denen auch geben. Aber
ich habe keine Ahnung.
Ich kann das auch total verstehen, wenn du das gruselig findest.
Genau, deswegen macht es ja Sinn, sich einmal zu überlegen. Und wenn man so sagt, ach, mir ist es egal oder ich bin faul oder möchte mich gerne damit auseinandersetzen. Es gibt ja, also jetzt haben wir schon mehrere Sachen gehört. Einmal Finanzguru, dann kann man diese Papiermethode machen, so wie ich es jahrelang gemacht habe. Und ich habe jetzt mittlerweile eine Excel-Datei. Die müsste ich mal wieder online stellen, dann könnte sie euch kaufen.
Welche, es gibt doch noch ein Online, welche, die bei YouTube Videos machen und auch so einen guten
Finanzfluss?
Finanzfluss, genau. Online-Auftritt haben. Und die haben ja auch, glaube ich, mal auf einer Seite gezeigt, mit welchen Methoden kann man seinen Haushaltsbuch
machen. Die haben, glaube ich, auch kostenlose Tools, mit denen man das machen kann.
Stimmt, die haben auch ein eigenes.
Finde ich aber nicht schön.
Das finde ich auch nicht so cool. Und die haben aber auch in einem vorigen Video oder auf der Seite mal auch Apps vorgestellt und so. Und da war unter anderem Finanzguru auch dabei. Ja. Da sind aber auch noch andere dabei, die, glaube ich, auch nicht unbedingt Daten nehmen, wo man aber noch mehr manuell eingeben muss und so. Also genau, die haben da auch noch mal Tipps. Kann man ja sonst die Seite auch noch mal verlinken.
Ja.
Also ich habe hier noch stehen, aber das haben wir eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen besprochen. Was waren deine Techniken am Anfang? Wie hast du das im Studium gemacht? Das war ja das mit dem Notwendiges und Spaß und so. Und was ich mir jetzt zum Schluss hier noch aufgeschrieben habe, was war so das Aha-Erlebnis bei dir? Und was ist so die eine Sache, die du auf jeden Fall mitgeben würdest? Muss nicht nur eine Sache sein, also, aber vielleicht hattest du mal im Verlauf so den Moment, wo es für dich Klick gemacht hat.
Das ist die ganze Zeit die gleiche Antwort. Einfach mal ein Haushaltsbuch machen. Es klingt so dumm, aber ich denke immer so, man kommt nicht drum rum. Macht es einmal. Einmal.
Also das war für dich auf jeden Fall auch so der Moment, wo du gemerkt hast, krass, okay, das ändert alles.
Also im Bachelor, also als ich das erste Mal ausgezogen bin mit 20.
Und wie bist du darauf gekommen, Haushaltsbuch zu machen?
Weil ich überfordert war. Das muss man auch dazu sagen. Ich war überfordert. Ich war das erste Mal, ich habe in einer WG gelebt, musste auf einmal Miete bezahlen, Internet, dann man muss sich um so viele Sachen auf einmal kümmern. Man ist total überfordert. Dann soll ich noch Lebensmittel kaufen. Und ich hatte halt damals echt nicht viel Geld. Also BAföG war damals nicht viel und ich hatte dann auch noch nicht mal den Höchstsatz und dann noch Kindergeld, genau. Und dann war ich so, oh mein Gott, wie soll ich jetzt mit dem Geld irgendwie klarkommen? Und ich hatte überhaupt kein Gefühl, weil ich noch nie, für mich war das damals dann ja schon viel Geld, weil ich auf einmal so ein paar hundert Euro auf dem Konto hatte, die ich ja vorher nicht hatte. Und dann dachte ich, okay, wie viel brauche ich denn jetzt für die Miete? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann alles aufgeschrieben, habe alles bar bezahlt damals und habe mir alle Bons mitgenommen, habe mir alles aufgeschrieben. Und dann habe ich eben das gehabt, dass ich nur ein Blatt Papier hatte, wo ich links und rechts diese Spalte hatte mit lebensnotwendig und Spaß. Da waren aber jetzt nicht Miete und so drin, also diese Fixkosten, die automatisch von dem Konto abgingen, habe ich dann nicht aufgeschrieben. Das waren halt meine flexiblen Kosten. Das sind das Geld, was man aktiv im Monat selbstständig ausgeben kann.
Nochmal, ich habe jetzt das gerade, glaube ich, falsch verstanden, weil ich irgendwie gerade gedacht habe zu hören, dass du meintest, dass Miete zu deinen flexiblen Ausgaben.
Nein, nein.
Aber das ist genau, das stimmt ja
Miete
nicht.
Miete sind Fixkosten. Genau. Das ist das Geld, was automatisch über einen Dauerauftrag vom Konto abgeht, wo man auch so erstmal nichts dran drehen kann.
Genau.
Das sind alles Fixkosten. Alle Sachen, die du nicht mal ebenso verändern kannst, weil sie durch Daueraufträge abgehen, weil da irgendwelche Verträge dranhängen, was auch immer, das sind Fixkosten. Alles, was du monatlich aber selbstständig ausgeben kannst, wo du aktiv sagst, das Geld hebe ich ab und gebe es dann aus oder damit zahle ich mit Karte, das sind alles flexible Kosten.
Ja.
Und diese flexiblen Kosten, auf die habe ich mich dann fokussiert, weil die konnte ich ja steuern, aber da hatte ich Angst. Ich war, ich hatte immer viel zu viel Angst, viel zu viel Geld auszugeben, deswegen habe ich viel zu wenig ausgegeben. Was am Ende dann ja auch irgendwo ganz okay war, weil ich damit schnell meine Schulden abbezahlt habe, aber dennoch hätte ich mir auch mal durchaus mal ein Bier leisten können oder was auch immer. Mhm. So, und ich habe dann lebensnotwendige Ausgaben und Spaßausgaben aufgeschrieben und das hat nicht lange gedauert und ich wusste ganz genau, ich glaube, es waren 300 Euro, die ich im Monat zum Leben benötigt habe, für meine flexiblen Kosten.
Dann würde ich jetzt vielleicht sogar schon mal als ersten Tipp geben, weil bei mir war das damals nämlich anders. Ich habe keinen BAföG bekommen, sondern ich hatte eigentlich nur einen Betrag X an Unterhalt bekommen, mit dem ich ja Lebensmittel und sonstige Sachen bezahlen musste. Und das ist ja eigentlich schon mal voll schlecht dann, weil du ja gesagt hast, okay, ich war dann auf einmal in einem Moment, wo ich dies und jenes und so ausgeben musste. Und um da, glaube ich, einen besseren Überblick auch zu bekommen, dass man vielleicht, wenn man in der Situation ist wie ich, guckt, ob man vielleicht mit seinen Eltern sagen kann, hier, ich möchte aber gerne einen besseren Überblick über meine Finanzen bekommen, wäre das eine Möglichkeit, dass ich halt Miete bezahlen kann und so weiter und dann dementsprechend mehr Unterhalt bekomme. Mhm. Weil bei mir war das halt immer so, ja, okay, ich habe halt den Betrag und ja, Lebensmittel muss ich halt irgendwie ausgeben und so, aber das ist ja auch schon flexibel.
Genau.
Viele, also ich habe eigentlich, glaube ich, nicht wirklich Sachen gehabt, so notwendige Ausgaben gehabt
bei mir.
Und ich glaube, das war bei mir dann auch lange das Problem. Weil bei mir war das immer andersrum, dass ich so dachte, ja, du hast ja so und so viel Geld, ach, kannst ja dies. Also ich habe jetzt nicht krass ausschweifend gelebt, aber irgendwie.
Nee, überhaupt nicht, das weiß ich.
Ja, also ich habe auch sehr sparsam gelebt, weil ich halt wirklich wenig Geld auch zur Verfügung hatte. Aber irgendwie habe ich nicht so dieses ängstliche Mindset gehabt.
Ich glaube auch, dass das so, also bei mir so antrainiert, sage ich jetzt
ja,
mal, wurde.
Aber ich glaube, dass das echt gut ist, wenn man halt dann auch schon wirklich damit konfrontiert ist, okay, ich muss jetzt selbstständig meine Miete bezahlen und Studiengebühren, die aber auch nur jedes halbe Jahr ist, da muss ich auch auf
das ist
und
so ein
weiter.
Kack. Wirklich, ich glaube, da hast du einen Punkt, weil ich auch Leute kenne, die das auch nicht machen mussten, weil die Eltern das übernommen haben. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du das komplett selbst steuern musst und du dir eben das Geld, also ich habe ja von meinen Eltern auch zum Beispiel das Kindergeld komplett überwiesen bekommen,
Genau.
Und ich glaube, die haben mir vielleicht auch noch mal ein bisschen was draufgegeben und aufgerundet oder so. Aber viel war das nicht. Und das war halt BAföG. Und darum musste ich mich ja auch kümmern. Ich musste mich aktiv darum kümmern, dass ich eben die Anträge stelle, ja, und so. Und das ist natürlich viel auf einmal, wenn du das erste Mal ausziehst. Und dann, du musst dich um eine Wohnung kümmern. Dann musst du noch schauen, wie ist das mit der Miete. Dann musst du die Wohnung putzen. Dann musst du aber nebenbei ja auch noch studieren und lernen. Aber du hast auch so viele Sachen, die du selber lernen musst. Deswegen macht es Sinn, so früh wie möglich das selber zu verstehen und selber für sich selbst diese Verantwortung zu lernen. Und wenn man das machen möchte, weil man sagt, ich möchte gerne sehr früh schon das kennenlernen, dann ist es in Ordnung. Aber es werden auch viele Leute leider da so reingeschubst, die das vielleicht nicht wollen. Und dann auf einmal steht man da und denkt sich so, toll, jetzt muss ich alles alleine kennenlernen und machen. Und das kann total überwältigend sein. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass es alles toll ist, wenn man das machen muss. Ich glaube, viele Leute sagen sich, ich hätte es mir auch gewünscht, wenn das anders gewesen wäre, wenn ich diesen Druck nicht gehabt hätte, und das alles noch zu regeln nebenbei. Das kann ich auch voll verstehen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber es macht halt Sinn, weil ich denke, das schult einen halt sehr gut für das Erwachsenenleben auf jeden Fall.
Mhm.
Und je früher man sich mit Geld auseinandersetzt, das kann ich auch noch mal so zum Schluss jetzt noch mal sagen, das sagt sie auch, wenn man Finanzen richtig doll runterbricht, am Ende...
Sie meinst du immer die Autorin von dem Buch?
Genau, die Autorin, sorry. Vivienne Tu. Sie sagt, wenn man Finanzen richtig doll runterbricht, am Ende ist die Zeit. Und je früher du dich damit anfängst, desto mehr Zeit hast du. Und dann musst du auch weniger sparen, weil, na, Rendite. Deswegen, je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser bist du aufgestellt, auch für deine Rente, für dein älteres Leben, ja, wie auch immer.
Und wahrscheinlich auch nochmal sagen, Step by Step, es muss jetzt nicht alles direkt das komplette Thema Finanzen verstanden werden.
Nein, auf gar keinen
Bei mir war
Fall.
Das ja auch immer im Kopf so groß und ich glaube, viele schieben das halt auch Jahr um Jahr immer vor sich her, weil einem das so groß und viel und eklig und ich habe gar keine Ahnung vorkommt. Aber ja, vielleicht sagt man auch, okay, ich höre jetzt mal einen Podcast dazu und den nächsten oder in 2 Monaten höre ich mir vielleicht nochmal einen anderen Podcast dazu. Mhm. Aber wenigstens sich halt immer mal wieder irgendwie damit auseinandersetzen und dieses Prinzip mit dem Notwendiges und Freizeit ist ja schon mal super, um damit anzufangen.
Genau, also ich würde sagen, sobald man eigentlich alleine lebt oder zumindest ausgezogen ist bei seinen Eltern und halt irgendwie selber irgendwie sich um sein Leben, Lebensmittel und so kümmern muss, macht es echt Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie viel Geld gebe ich denn überhaupt für Lebensmittel aus und solche Sachen. Genau, deswegen
dieses Buch. Und irgendwann macht es auch Spaß.
Ja, ich finde auch, es kann super viel Spaß machen. Ich rede da ja sehr gerne drüber. Und dieses Buch, finde ich, ist ein super Einstieg, weil der halt leicht und locker ist und der ist auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und du. Ganz im Gegenteil, es ist humorvoll, es ist locker und sie spricht halt auch aus einer Perspektive als Kind aus einer Migrationsfamilie, die nach Amerika gekommen ist, die auch nicht so das so leicht hatte. Und das ist, finde ich, sehr inspirierend, wie sie darüber spricht. Und das ist vielleicht für viele Menschen ein guter Einstieg.
Also würdest du sagen, ist schon so ein bisschen leichter geschrieben, wie als wäre es ein Roman?
Also es ist kein Roman, aber es ist
Es gibt ja manche solche Sachbücher, die halt so cool, locker irgendwie auch vielleicht oft geschrieben sind, dass auch noch mal eigene Geschichten mit reinkommen,
sind
dass
da
ich,
drin,
dass ich
ja
denke, das liest sich irgendwie wie so ein Roman weg, weil es halt nicht nur,
ja, könnte
weil
schon
es so verbildlicht ist und man halt irgendwie auch noch mal Geschichten von der Person mitbekommt und so.
Ja, ich habe es ja gehört und deswegen glaube ich, vielleicht ist das auch das Ding, weil sie das so, sie liest es halt auch so, wie sie es geschrieben hat wahrscheinlich oder wie sie es im Kopf hatte, wie das klingen soll. Mhm. Und deswegen macht das, also hat Spaß gemacht, fand ich, zu hören. Ich habe das immer beim Spazierengehen und so gehört. Man kann das gut nebenbei irgendwie hören. Und was wollte ich noch sagen? Achso, diese typischen Finanzbücher sind oft doch schon eher schwere Kost. Mhm. Und dann geht es so um, oh, wo du dich wirklich zwingen musst, das jetzt nochmal reinzuhören. Und das macht im Kopf auch so, ist so schwer. Und bei ihr ist das am Anfang noch nicht so. Also sie geht da auch locker und leicht ran und die komplizierten und schwierigen Themen mit, okay, wie investiere ich jetzt und so, wenn einen das wirklich interessiert, das kommt auch erst zum Schluss in dem Buch.
Genau.
Und
das
am Anfang geht es wirklich erst um dieses,
aufsparen.
Wie schaue ich mir überhaupt meine Finanzen an? Punkt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, eines der ersten Kapitel, was wir gerade eben schon besprochen haben. Wie schaue ich mir denn überhaupt an, was ich überhaupt zur Verfügung habe. So fängt das an. So, Leute. Gut. Okay, meine Liebe, es war jetzt vielleicht eine etwas intensivere Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wir verlinken euch wie immer die erwähnten Sachen in den Shownotes und unbezahlte Werbung nochmal hinzufügen. Das war jetzt wirklich alles intrinsisch. genau. Und ich hoffe, falls ihr auch so müde seid, dass ihr jetzt eine schöne Woche habt und es wieder besser geht.
Ja, und vielleicht ein bisschen Motivation bekommen habt, eure Finanzen auch mal anzugucken.
Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es.
Genau, und gebt uns gerne Feedback dazu, wie ihr so das Thema findet, ob wir da mehr drüber sprechen sollen oder nicht.
Ich kann da viel drüber reden, Leute. Genau.
Ich finde das auf jeden Fall auch sehr interessant, Nadine dazu auszufragen.
Ja. Genau. Und demnächst sprechen wir mal über Teil 2 von den offenen Beziehungsthema.
Yes. Okay. Genau.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.